nicht ausgeschlafen, sie sind übermüdet, dann ist eine gereizte Grundhaltung vorprogrammiert und sie werden von einer gelassenen Einstellung ziemlich weit entfernt sein. Wussten Sie, dass die überwiegende Mehrheit der Top-DAX-Vorstände Frühaufsteher sind? Heißt das nun für Sie, dass Sie ebenfalls den Tag etwas früher angehen sollten? Dr. Martin Christian Morgenstern erläutert im zweiten Teil unserer Gesprächsreihe zu mehr Gelassenheit, warum gerade der Schlaf so enorm wichtig ist. Erfahren Sie in den kommenden 15 Minuten, warum es schwer wird, sein Schlafverhalten zu ändern und warum der Schlaf und das Schlafpensum nicht verhandelbar sind. Im Gespräch mit Dr. Morgenstern für Sie, Michael Klems.
Der Infobroker Podcast. Der Audiokanal von infobroker.de.
Der Körper spielt wirklich die absolute Rolle ja eigentlich bei dem ganzen Thema Gelassenheit. Und der Körper ist ja der Motor oder die Zentrale und die funktioniert nur, wenn die optimal ausgesteuert ist. Und es gibt im Seminar gibt es ein Modul Schlafen, Ernährung, Bewegung. Das ist eigentlich ein Klassiker, ja. Also jede Frauenzeitschrift geht auf das Thema Ernährung und Bewegung ein. Alle wollen irgendwo topfit sein. Diese Module Schlafen, Ernährung und Bewegung, steigen wir beim Schlaf mal ein. Ganz klar ist es so, wenn man unausgeschlafen ist, ist man unkonzentriert, dann baut man vielleicht einen Autounfall, argumentiert vielleicht auch nicht sauber, weil man irgendwie nicht in dem Moment richtig wach ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, schlafen, kann man das lernen?
Grundsätzlich, unser Körper hat wunderbare Automatismen. Das heißt, der Körper sagt uns normalerweise genau, wenn er müde ist, dann wird er hingelegt werden. Und wenn er dann genug geschlafen hat oder genug ausgeruht hat, dann sagt er uns das auch und sagt so, das reicht jetzt, wir können jetzt auch wieder in Aktion gehen. Die Problematik, die wir heute haben, ist die Taktung der Arbeit, insbesondere wann die anfängt. Der normale Mensch, das weiß man aus der Untersuchung, möchte in der Regel so um 12 Uhr ins Bett gehen und möchte mindestens 8 Stunden schlafen. Das heißt also, ohne Wecker würden die meisten Menschen hierzulande so gegen 8 Uhr und später wach. Und wenn man dann noch rechnet, frühstücken, anziehen, fertig machen, zur Arbeit fahren, macht es keinen Sinn, Arbeit vor 9:30 beginnen zu lassen. Wenn man jetzt mal auch in südlichere Länder fährt, Spanien, Italien, und mal guckt, wann dort die Arbeit beginnt, dann wird man merken, meistens so 9:30, 10:00, weil das dem Biorhythmus der meisten Menschen entspricht. Das heißt also, auf unseren Zellen steht drauf, wann wir nachts ins Bett gehen wollen. Und das bestimmt natürlich auch, wenn wir jetzt 8 Stunden Schlafminimum voraussetzen, wann wir irgendwann wieder wach werden. Denn der Wecker, muss man sich vorstellen, ist ein außerplanmäßiges Gefahrensignal. Man kann das vergleichen, wie ich bringe mein Auto in die Werkstatt zum Reparieren, weil nachts wird der Körper repariert, geistig und im Körper. Und ich hole den Wagen einfach mitten in der Reparatur ab. Ja, was wird der Mechaniker mir auf dem Weg sagen?
Da fehlen ein paar Räder, die Bremse ist nicht in Ordnung.
Sei mal vorsichtig heute, ne? Fahr mal jetzt keine Rallye und so und pass mal gut auf. Und genauso ist unser Körper auch. Das heißt, sobald wir nicht ausgeschlafen sind, sagt uns unser Körper nach oben, du, hör mal, du bist nicht repariert, fertig, pass mal gut auf.
Und das ist ja eigentlich noch schlimmer, weil es ein aufbauender Prozess ist. Es sind ja mehrere Nächte, wo ich nicht ausgeschlafen bin.
Genau. Das heißt, die meisten haben das Problem. Die sind meistens Sonntagabend wieder im natürlichen Biorhythmus drin. Dann geht es montagmorgens mit dem Wecker los und dann sammelt man so bis zum Ende der Woche immer weiter fleißig Minusstunden beim Schlafen. Und meistens, bei den meisten Menschen, fällt auch so die Laune und auch die Leistungsfähigkeit immer mehr zum Wochenende hin ab. Und das ist ein typischer Prozess dieses permanenten Schlafentzuges, der sich so über die Woche auftürmt. Und das geht natürlich unglaublich auf die Lebensqualität, aber jetzt auch bei unserem Thema halt auch auf die Gelassenheit. Weil unser Körper konstruiert nach wie vor, gegen eine raue Natur jede Sekunde kampfbereit oder fluchtbereit zu sein, ist dann irgendwann immer weniger repariert, damit immer weniger leistungsfähig und damit funkt er immer mehr nach oben, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Und aufpassen heißt immer, ich bin nicht mehr gelassen. Sondern gelassen kommt ja auch irgendwo von gehen lassen, das heißt auch mal 5 Grade sein zu lassen, so unter dem Motto, habe ich schon im Griff, läuft schon. Aber wenn mein Körper nicht fit ist, dann kann der nicht sagen zum Geist, du kannst da oben mal Gelassenheit walten lassen, sondern dann ist Anspannung angesagt.
Also ist das nochmal, um auf den Schlaf zu kommen, wirklich eine ganz knallharte erzieherische Maßnahme. Ich muss mein Schlafpensum einhalten. Punkt.
Punkt.
Da gibt's kein Wenn und Aber.
Ohne Wenn und Aber. Schlaf ist nicht verhandelbar.
Es wird auch nicht chemisch, also nichts einwerfen.
Ich kann...
Weil wir haben ja folgendes Problem, zum Beispiel viele stehen ja unter Druck. Das ist ja so ein Teufelskreis, ja. Stehen unter Druck, kommen abends nicht runter, also Alkohol, ja, um sich zu entspannen. Und können dann vielleicht, auch wenn sie nicht runterkommen, selbst durch den Alkohol kriegen sie es nicht mehr. Also viel Alkohol ist ja schlecht für den Schlaf. Ja, der Schlaf ist ja dann irgendwie nicht tief. So morgens früh kommen sie nicht in Fahrt, also Koffein. Ja, und über den Tag vielleicht sogar noch andere Aufputschmethoden. Und dann setzt der Teufelskreis so langsam ein. Also, und aus dem muss ich ja irgendwie rauskommen. Wenn ich jetzt abends nicht einschlafen kann, weil ich so noch so hochtourig fahre, das ist Chemie wahrscheinlich der schlechteste Ratgeber.
Ja, es ist so, jeder hat mal ein kleines Zeitfenster, wo man sein Konto überzieht. Einmal auf der Bank und in diesem Falle dann beim Schlaf. Dieses Überziehen kostet Sollzinsen. Und das zahlen wir in Form von verminderter Leistungsfähigkeit, Konzentration, Lebensqualität und Verlust an Gelassenheit. Und ich kann diese Zinszahlung quasi dadurch kompensieren, dass ich nochmal bei einer anderen Bank einen Kredit aufnehme, um hier mein Konto auszugleichen.
Das wäre jetzt die Schlaftablette, ne?
Genau, das heißt entweder die Schlaftablette oder jetzt aufputschende Mittel, wie zum Beispiel jetzt im einfachsten Fall Koffein. Ja, ich kann aber natürlich auch noch tiefer in die Apotheke einsteigen und natürlich noch ganz andere Mittel nehmen, die diesen Ermüdungszustand, dieser Verlust an Konzentration kurzfristig kompensieren oder manchmal sogar super kompensieren.
Mhm. Mit der Gefahr der Überschuldung.
Genau, das heißt, ich überziehe mein Konto jetzt auch einer anderen Bank und da zahle ich noch mehr Zinsen. Und irgendwann muss ich diesen Deckel auch dann wieder begleichen. Das heißt also, ich sag mal zum Beispiel die US Air Force experimentiert auch mit ihren Piloten gerne mit pharmazeutischen Produkten, weil gibt es bestimmte Kampfeinsatzszenarien, wo eine Pilotencrew auch mal 24 oder 36 Stunden im Cockpit sitzen muss. Und natürlich kommt es bei Piloten darauf an, dass die wach bleiben und auch ihre Konzentrationsfähigkeit erhalten. Und dann kann man natürlich bestimmte Präparate aus der Pharmazeutik nehmen, um über dieses Zeitfenster trotzdem einen fitten Zustand aufrechtzuerhalten. Das gab es auch schon im Zweiten Weltkrieg, über Amphetamin zum Beispiel. Nur muss ich wissen, nach diesen 36 Stunden habe ich mein Konto brutal überzogen.
Und dann falle ich richtig tief.
Genau. Und diese Piloten würden danach zum Beispiel, um diesem Beispiel zu bleiben, die würden sich danach dann 15 Stunden zum Beispiel ins Bett legen und wären danach auch noch 2-3 Tage platt, ein bisschen runter.
Ja. Also Schlaf ist nicht verhandelbar. Das muss ich mir wirklich als Schema aufbauen, dass ich ein bestimmtes Kontingent an Schlafpensum habe.
Exakt.
Wann und wo das liegt, ist jetzt von jedem Menschen vielleicht unterschiedlich.
Genau.
Stichwort Lerche-Eule.
Genau. Wir haben also unseren Biorhythmus. Und da steht also drauf, die meisten Menschen möchten im Schnitt um 12 ins Bett gehen. Wir können das daran merken immer, wenn wir ausgeschlafen sind, wenn keiner was von unserem nächsten Tag wollte, wann würden wir natürlicherweise abends ins Bett gehen wollen? Daran merken wir, was wir für einen Rhythmus haben. Und das steht auf unseren Zellen drauf und das ist auch relativ unveränderlich. Und die meisten wollen um 12 ins Bett und je extremer ich jetzt werde, das heißt also 1, 2, 3 Uhr nachts ins Bett gehen wollen, umso weniger Menschen möchten das. Und umgekehrt auch, wenn ich in die andere Richtung gehe, 11, 10, 9 Uhr abends, umso weniger Menschen möchten etwas früher ins Bett gehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal den sogenannten Frühaufsteher nehme, das sind Menschen, die gehen vom Biorhythmus her in der Regel so zwischen 9 und 10 Uhr abends ins Bett.
Sind aber dann 5, 6 Uhr.
Genau, wenn wir jetzt rechnen, wir gehen um 10 ins Bett, wir schlafen 8 Stunden, dann bin ich um 6 Uhr wach ohne Wecker. So, und unsere Gesellschaft ist natürlich noch aus alter Ackerbau- und Viehzucht-Tradition, wo man sich nach den Naturgegebenheiten...
Also Sonnenaufgang,
ne? Exakt. Ja, oder auch nach den Bedürfnissen des Viehs. Wir sind immer noch in diesem Agrarzyklus drinnen und da geht's nun mal so morgens so 7, 8, 9 Uhr spätestens los. Man sieht das immer daran, so in den öffentlichen Institutionen, zum Beispiel die Schule, die fängt immer um 8 Uhr an. Und regelmäßig werden Sie Chronobiologen lesen in den Zeitungen, die auf wirklich valide Studien gestützt verlangen, dass die Schule doch besser mal frühestens um 9 anfangen sollte, weil bei Kindern ist das schon genauso. Der Wecker ist wie ein Fahrzeug zu früh aus der Reparatur abholen, keine gute Idee für den Körper. Und dadurch haben diese Kinder natürlich dann auch einen Leistungsnachteil und Frühaufsteher sind in dieser Gesellschaft ganz klar im Vorteil. Vielleicht noch ein Beispiel dazu. Die meisten Vorstände der DAX 30 Unternehmen in Deutschland sind Frühaufsteher. Obwohl statistisch gesehen gerade mal 20-25% der Bundesbürger überhaupt Frühaufsteher sind. Und daran kann man also sehen, welchen enormen Leistungsvorteil es bringt, wenn man Frühaufsteher ist. Und insofern werden wir natürlich alle, die wir jetzt nicht Frühaufsteher sind, dieses Kreuz weiterhin tragen müssen.
Aber wir können das schon optimieren durch unser Schlafverhalten.
Wir können unseren Schlafverhalten nur noch insofern optimieren, indem wir unser Egoismus...
Oder das, was einhalten.
Ja, noch nicht.
Auch nicht.
Wir können ja die Gesellschaft erstmal nicht verändern. Gut. Wenn die Chronobiologen, die ja nun wirklich gute Gründe wissenschaftlich anführen, wenn die der öffentlichen Institution, die ohne größere Schwierigkeiten theoretisch sagen könnte, gut, dann fangen wir halt um 9 Uhr an und hören um 2 Uhr auf, das machen könnten, wenn die das schon kalt lässt. Jetzt gehen Sie mal zum Unternehmen hin und sagen Sie, lassen Sie uns doch mal bitte frühestens 9:30 anfangen, weil ich muss mit meinem Biorhythmus d'accord sein. Da werden wir den Manager auch komisch in die Augen gucken, weil der statistisch gesehen zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar Frühaufsteher ist, der überhaupt nicht verstehen kann, wieso andere Leute so lange schlafen möchten, würde ihm sagen, dass das irgendwie nicht möglich ist.
Von den Außenzwängen mal ganz zu schweigen.
Genau. So, also das heißt, wir müssen einfach mal davon ausgehen, je nachdem, was wir gerade machen, die Zeit ist erstmal gesetzt. Bedeutet, wir werden unter normalen Verhältnissen, das heißt zum Wochenende hin, immer mehr ein kleines Schlafdefizit aufbauen. Und jetzt muss ich gucken, dass ich diesen Kredit zurückzahle. Das kann ich machen, indem ich zum Beispiel einen Mittagsschlaf einlege oder einen sogenannten Powernap, das heißt 10 Minuten mittags die Augen schließe. Wenn ich das auf der Arbeit nicht kann, wenn ich nach Hause komme, mich kurz hinlege. Oder allerspätestens dann am Wochenende, Samstag, Sonntag, wirklich so lange schlafe, ohne Wecker, bis der Körper sagt, das reicht jetzt. Und dann werde ich auch noch eine Zeche zahlen. Ich bin, wenn ich jetzt mal mehr als 19 Stunden geschlafen habe, das heißt, nachschlafe, danach bin ich auch erstmal platt. Danach brauche ich ein paar Stunden, bis ich auch wieder in die Gänge komme. Das ist normal. Aber das ist der Preis. Und jetzt kann ich sagen, nö, ich schlafe auch am Wochenende nicht. Ich gehe um 8 Uhr nochmal in den Baumarkt und am Sonntag muss ich zur Tante Erna um 10.
Ja, und dann noch Party abends oder so.
Ja, ne, oder das. Und dann morgens zur Tante Erna und dann ist vorbei. Dann starte ich montags schon mit Schlafdefizit. Und das weiß man auch, der schnellste Weg, um sich so die Gesundheit zu ruinieren. Ein Extrembeispiel, zum Beispiel, wie die Störung vom Biorhythmus sich auf die Gesundheit auswirkt, das kennt man aus der Wechselschicht. Das heißt also, wenn Menschen mal tagsüber, mal nachmittags, mal abends, mal nachts arbeiten müssen, die meisten werden nicht lange Kunde bei der Rentenkasse. Sondern das, man weiß, das hat ein ganz, ganz, ganz enormes Belastungsrisiko im Hinblick auf Herz-Kreislauf, im Hinblick auf Krebserkrankungen, auf Diabetes, auf alles Mögliche, was das Leben enorm verkürzt. Das heißt also, zu wenig zu schlafen, das kennt man bei sich selber. Man sieht, wenn man 1, 2, 3 Tage zu wenig, deutlich zu wenig geschlafen hat, man wird irgendwann grau und fad. Und daran sieht man schon, dieser Reparaturstau, der sich da im Körper aufbaut, das kann nicht gut sein. Und wenn ich das jetzt über Monate...
Ja, diese Regenerierung findet nicht statt.
Exakt. Und wenn ich das jetzt so Monate, Jahre mache, dann geht das unglaublich auf meine Gesundheit und natürlich nicht nur körperlich, auch psychisch. Das heißt, mein Wohlbefinden ist dann irgendwann auch dahin. Der Mensch hat zwar die Eigenschaft, der gewöhnt sich an alles. Das heißt, man denkt vordergründig, ich bin in meiner Mitte, aber in Wirklichkeit bin ich natürlich nicht in meiner Mitte. Ich bin schon extrem verschoben. Stichwort jetzt auch Gelassenheit. Über Gelassenheit brauche ich da nicht nachdenken. Und wenn ich mich natürlich in so etwas wiederfinde, dass ich zum Beispiel jetzt jemand bin, der normalerweise, ich sage jetzt mal ein extremes Beispiel, 2 Uhr ins Bett geht und von mir aus nicht 8 Stunden, sondern gerne 9 Stunden Schlaf braucht. Weil jeder Körper auch ist hier anders. Jeder Körper hat seine Stundenzahl. Manche kommen mit 6 aus, auch manche brauchen 10 oder auch noch 11. Und wenn ich jetzt sage, ich brauche jetzt mal 10 Stunden und ich möchte gerne um 2 ins Bett gehen, bedeutet das, dass mein natürlicher Biorhythmus mich mittags um 12 Uhr wach werden lässt. So, wenn ich mir jetzt eine Arbeit suche, die morgens um 7 Uhr anfängt, natürlich bin ich irgendwann so müde, dass ich auch um 9 oder um 10 abends ins Bett gehe. Aber ich bin völlig außerhalb von meinem Rhythmus, das heißt, ich bin nie völlig erholt, nie völlig aufgetankt. Und wenn man das jetzt über Jahre oder Jahrzehnte rechnet, dann weiß man, irgendwo gibt es da im Körper eine Rechnung. Und die wird im Zweifel, wenn man das über so lange Strecken macht, gewaltig ausfallen. Und dann würde ich mir einen Gefallen tun, auch wenn ich drüber nachdenke, ist es das Richtige, was du da machst? Oder dann nicht wirklich mal mit mir in Klausur gehen und zu sagen, gut, vielleicht wird es Zeit, eine Richtungsentscheidung zu treffen.
Also nochmal zum Abschluss, Schlaf ist nicht verhandelbar.
Richtig.
Danke.
Sehr gerne.
Sie hörten den zweiten Teil der Talkreihe Gelassen gewinnen mit Dr. Martin Christian Morgenstern. Diesmal zum Schlaf, als wesentliche Komponente für mehr Gelassenheit. Das Gespräch haben wir am 8. Oktober 2013 in Siegburg aufgezeichnet. Sie haben Anmerkungen oder Fragen zu diesem Beitrag? Nutzen Sie die Kommentarfunktion auf den Seiten oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@infobroker.de. Wir leiten diese gerne auch an Dr. Morgenstern weiter. Im kommenden Beitrag spreche ich mit Dr. Morgenstern über Emotionen. Kann man seine Emotionen im Griff halten und mit einem Pokerface Gelassenheit spielen? Spannend. Bis dahin eine gute Zeit und bis bald, sagt Ihr Michael Klems von infobroker.de.